Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 146. Und ich weiß nicht, wie lange es jetzt wirklich her ist, dass wir mal wirklich in einem Quartett hier gesessen sind. Wir hatten jetzt lange Zeit Duos in verschiedenster Kombination. Jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft, dass auch Anja wieder mit dabei ist, aus von ganz, ganz vielen so beruflichen Ausflügen. Und dann haben wir nicht nur die Anja dabei, sondern sogar noch er feiert heute seinen dritten Bergfestbesuch. Und das freut uns ganz besonders. Er ist damit auf Platz 1 vorgerückt. Und er ist eine würdige Nummer 1, muss ich sagen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich als allererstes Aaron Berzel. Schön, dass du mal wieder bei uns vorbeischaust.
Hi, freut mich auch, mal wieder dabei zu sein. Und ja, freut mich natürlich auch, jetzt die Nummer 1 zu sein.
Ja, alleinige Nummer 1. Ich glaube, nur Alex Schmidt war zweimal da bei uns. Oder gab es doch einen, der zweimal da war, außer Aaron und Alex Schmidt? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, der Gilbert vom Löwenradio, glaube ich, hat noch zweimal vorbeigeschaut.
Okay.
Aber das war's dann, glaube ich. Also das, aber egal, auf alle Fälle, wir sind alle vereint. Anja ist da, Alex ist da, Aaron ist da. Ich bin der Einzige, der nicht mit dem Ader herkommt, fällt mir gerade so auf. Aber gut, irgendeiner muss immer aus der Reihe tanzen. Lieber Aaron, ich habe gerade gesagt, dritter Besuch bei uns. Der erste, der war relativ früh, natürlich die Folge 22. Haben wir damals ja quasi so lange drauf gewartet, bis es passt. Das war im August 2021. Dann hat es 67 Folgen gedauert. Dann war es die Folge 89. Das ist ein bisschen mehr als ein Jahr her. War der 15. Februar 23. Und dann hat es 57 Folgen gedauert, bis du jetzt bei der 146 dabei bist. Wenn wir jetzt so weitermachen, bis du in Folge 193 dabei bist, wären dann nämlich plus 47. Sollen wir uns das schon mal in den Kalender eintragen?
Gerne, gerne.
Ich habe nicht mehr folgen können. Ab der zweiten Zahl war ich raus. Die Gute ist nicht bestanden.
Dafür sind ja. Wir eigentlich immer wir Frauen verantwortlich.
Ist richtig. Bei uns bin ich oft mal sehr der Zahlenfloh. In den letzten Wochen haben wir bei 60 viel rechnen müssen und damit schlagen wir jetzt die Brücke. Wir mussten viel rechnen. Wann ist der Löwe gerettet? Wann ist er rechnerisch gerettet? Wann ist er indirekt gerettet? Jetzt können wir sagen, der Löwe ist gerettet. Er spielt auch nächstes Jahr in der dritten Liga. Hat das geschafft mit einem harten Stück Arbeit, aber mit einem von vielen nicht für möglich gehaltenen 1:0 Erfolg bei Rot-Weiß Essen. Und derjenige von uns, der am nächsten mit dabei war, ist Aaron Berzel. Also wer dir folgt, lieber Aaron, hat gesehen, du hast das aus dem Epizentrum des Löwenherzens, nämlich aus dem freitäglichen Gästeblock verfolgt, dieses Spiel. Ich frage jetzt erstmal ganz platt vorneweg, wie war's?
Ganz anders. War brutal neu auch, das mal so alles zu erleben. Aber es war richtig, richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte noch zwei Kumpels dabei, hier jetzt aus der Heimat. Und ja, die waren auch begeistert. Man hat dann da auch relativ früh gemerkt, hat zwei, drei Lieder gedauert und dann haben die plötzlich auch schon die Lieder mitgesungen. Und ja, auch allein schon vorher, wie wir hingefahren sind, beziehungsweise ich habe ja relativ spontan ja die Karten dann organisiert und ja, und dann war klar, wenn wir hingehen, dann wollen wir, oder dann gehen wir in den Gästeblock und ja, war einfach schön zu sehen, dass man da auch noch so willkommen ist. Ich hätte selbst nicht damit gerechnet, dass mich so viele Leute da erkennen und auch die Jungs, die waren so ein bisschen so, hä? Aaron, die kennen dich hier alle gefühlt und jeder wollte ein Foto machen und jeder würde gern mal mit anstoßen. Ja, und so haben wir auch dann das ein oder andere Bier auf jeden Fall getrunken.
Wie kam es denn dazu? War es eine spontane Idee oder hattest du das im Kalender schon mal dick markiert und gesagt, hey, hoffentlich kann ich mir das einrichten und hat es dann spontan geklappt? Wie kam es dazu, dass du das Spiel live vor Ort in Essen hast anschauen können?
Es war tatsächlich eher spontan. Ich hatte Anfang der Woche oder am Wochenende hatte mir auch ein 60-Fan geschrieben, der hier aus dem Ruhrpott auch kommt und hat mich gefragt, ob ich dann nächste Woche beim Spiel bin und ob wir da zusammen ein Bier trinken. Und dann habe ich gesagt, warte mal, Spiel. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, ja gut, Essen, das ist von mir wirklich 20 Minuten, 25 Minuten. da fahren wir hin. Und dann habe ich ja über Instagram einmal ganz kurz nach Karten angefragt. Dann gab es zwar oft die Rückmeldung, dass es auch Karten an der Abendkasse war, aber als das dann kam, habe ich die Karten schon gehabt, weil dann doch der ein oder andere Löwenfan doch so spendabel war und gesagt hat, Aaron, wenn du kommen willst, dann haben wir da noch Karten.
Oder da schmeißt man jemanden von der Liste.
Keine Ahnung, also wenn es so war, dann tut es mir leid an denjenigen. Nee, und so kam das dann. Und ja, klar, durch die regionale Nähe halt jetzt. Wir sind ja jetzt hier im beschaulichen Oer-Erkenschwick. Recklinghausen ist dann die nächstgrößere Stadt. Und ja, so kam das dann sehr spontan. Ich habe so meine Jungs gefragt, wer noch Lust hat mitzukommen. Und dann ja, haben wir einen Löwenfreitag gemacht.
Das klingt so, als hättest du deine Spätersohn jetzt ein bisschen mit angesteckt. Was haben die einen anderen Vereinshintergrund? Also kann man darüber reden?
Die sind auch weiß-blau. Allerdings ist das ja auch nicht mein präferierter Verein hier in der Region. Also ich bin dann ja eher schwarz-gelb. Also die haben Fußballhintergrund, das auf jeden Fall, haben auch gespielt. Mit dem einen gehe ich jetzt regelmäßig auch wieder joggen, um einfach auch mal den Kadaver wieder ein bisschen in Schwung zu bringen, weil ich habe jetzt einfach auch mal ein Jahr wenig beziehungsweise fast gar nichts gemacht und habe mich einfach auch mal um andere Sachen gekümmert, wie Familie und wir haben ein Haus gebaut. Also da waren genug andere Themen, die auch irgendwo anstanden. Und das hat mir auch mal gut, einfach mal wegzukommen.
Wann gibt es die Gründung? Erster Löwen-Fanclub Oer-Erkenschwick. Wir möchten eingeladen werden zur Gründungsveranstaltung.
Wir würden sie moderieren.
könnte ich tatsächlich mal irgendwie in Erfahrung bringen, aber es gibt tatsächlich auch hier in Oer-Erkenschwick und Umgebung richtig, richtig viele Löwenfans.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich euch das damals schon mal erzählt habe. Ich zu meiner Zeit bei 60 noch waren wir hier zu Besuch bei den Schwiegereltern und waren im Baumarkt, weil wir irgendwas gebraucht haben. Und ich glaube, 10 Minuten später hatte ich eine Nachricht bei Insta. Warst du gerade hier und da im Baumarkt? Und dann war das tatsächlich auch ein Löwenfan, der hier aus Erkenschwick kam oder kommt. Und ja, und der hat mir dann auch gesagt, ja, die fahren halt auch teilweise da runter und es gibt auch tatsächlich einige hier und dem habe ich dann auch ein Trikot damals mitgebracht. Also könnte man mal in Erwägung ziehen, auch mal von hier oben nochmal einen schönen Fanclub zu gründen.
Ich glaube, wir wären dabei. Alex, du hast ja schon gesagt, du würdest ganz gerne deine ostwestfälischen Ruhrpott-Wurzeln
Aber jetzt vermischst du aber. Ostwestfälisch und Ruhrpott sind zwei Paar Schuhe. Da wird Aaron jetzt gleich
interessieren. Lass ihn doch einfach in Niederbayern.
Ja, ich hab Wurzeln in Recklinghausen tatsächlich. In Marl.
In Marl, ja.
Ja.
Das ist hier, also wir wohnen direkt an der Grenze zwischen Recklinghausen, Marl und Erkenschwick. Also Marl ist von hier fünf Minuten.
Es ist nicht so dermaßen nach Heimatbesuch.
Ja, unbedingt.
Ja, sobald der Spielplan für nächstes Jahr raus ist, gucken wir nochmal, ob es vielleicht diesmal auch für uns ein bisschen günstiger als Freitagabend liegt.
Und 60 hat ja in doppelter Hinsicht dafür gesorgt, dass es wieder zum Duell 60 gegen Essen kommt, muss man auch sagen. 60 Klassenerhalt gesichert und gleichzeitig Essen den Aufstieg verdorben oder den Relegationsplatz. Also in doppelter Hinsicht danke an Finn Lakenmacher in diesem Fall.
Das sind eigentlich immer die schönsten Spiele, gell? Ich habe das ja schon mal auch dazu gesagt, als wir nicht mehr aufsteigen konnten, war unser Ziel einfach nur noch, alle anderen nach unten zu hauen, die gegen uns noch spielen.
Den Spielverderber spielen.
Und wenn es dann einem oben auch noch vermiest, dann ist doppelt der Erfolg, oder?
Wobei man jetzt, glaube ich, jetzt sagen muss, Rot-Weiß Essen hat ja wirklich eine sehr stabile Saison gespielt. Natürlich, wenn du lange oben vorne mit dabei bist, dann möchtest du dann irgendwann schon auch nochmal diesen kleinen Step machen. Aber ich glaube, da ist mit denen niemand unzufrieden mit der Saison. Also jetzt Platz 5 in der zweiten Drittligasaison.
Apropos gute Saison. Ich würde gerne wissen, was ich dafür bekomme, dass ich Ulm als vorzeitigen Meister richtig getippt habe.
Ich denke, eine Umarmung von
Also mein Beachvolleyballturnier mit Ulm und Meistershirts kriege ich.
Okay.
Aber ich gebe mich hier an diesem Stammtisch nicht mit einem feuchten Händedruck zufrieden.
Ja, wir lassen uns was
Von mir gibt es einen Daumen hoch.
Das, also ganz ehrlich, liebe Anja, das ist
das
schon mal
reicht
ziemlich
mir
genial.
Völlig.
Aber es ist richtig, Anja hat vor vielen, vielen Wochen schon gesagt, Ulm wird Meister, und das hat sie nicht deswegen gesagt, weil Philipp Meyer bei uns zu Gast war, sondern das hat sie davor schon gesagt, tatsächlich. Also ja, hat es recht.
Weil sie wollte, dass Philipp Meyer bei uns zu Gast sein wird. Steckt ja schon Kalkül dahinter.
Mit Sicherheit.
Es hat geklappt.
Mit Sicherheit.
Für alle Seiten.
Und wir werden definitiv über das Gesamtbild der dritten Liga an diesem Stammtisch auch nochmal sprechen. Aber lass uns.
Der klassische Flohhackler pro Folge.
Ja, ich habe es mir auch gerade gedacht.
Noch mal ganz kurz.
Jetzt war ich auch nicht
auf. Ich würde jetzt überhaupt den das Spiel in Essen, glaube ich, war das Eintrittsgeld durchaus wert, was Entertaining, was Enge, was Spannung, was Herzschlag angegangen ist. Also zumindest ging es mir vom TV-Screen schon so. Jetzt möchte ich gar nicht wissen, wie es dir ging, Aaron.
Ja, wie ich auch schon gesagt habe, es war ein ganz, ganz anderes Erlebnis, weil du sitzt halt nicht einfach auf irgendeiner Tribüne und guckst das Spiel, sondern du hast so viele Eindrücke, die dann auch jetzt vielleicht auch gerade auf mich noch einprasseln, weil man das halt aus der Sicht ganz, ganz selten so erlebt hat. Also klar war ich auch schon das ein oder andere Mal irgendwo mal im Block, aber einfach mit dem Hintergrund und auch dieser Verbundenheit zu diesem Verein war es dann halt einfach so, dass, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe relativ wenig vom Spiel mitbekommen. Ich habe auch das Tor nicht gesehen, weil mich da gerade wieder jemand von links angesprochen hatte und gefragt hatte, bist du wirklich Aaron und stehst hier? Und in dem Moment ist dann das Tor gefallen. Also ich habe nicht mal das Tor gesehen. Aber es war, ja, es war geil. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich war, um das mal in den Worten zu sagen, die ich damals auch benutzt habe, sofort wieder infiziert von dem Ganzen und habe da mitgesungen. Die Jungs haben teilweise Videos gemacht, ich habe das gar nicht mitbekommen und haben das dann in unsere Gruppen geschickt, weil sie auch so begeistert waren und halt gesehen haben, so was ich auch für einen Spaß hatte. Ja, und dann war es natürlich auch schön, dass der Löwe dann auch einfach vor so einer tollen Kulisse dann auch das Spiel irgendwo zieht und damit auch den Klassenerhalt schafft. Und für uns persönlich war es natürlich dann auch ein super schönes und auch feuchtfröhliches Erlebnis, sage ich jetzt mal. Und ja, mein Fan-Moment, würde ich dann sagen, war dann noch so, dass ich dann von Tim Rieder mir noch das Trikot geholt habe, also alter Weggefährte. Und da habe ich gedacht, so den
Schild
den kann ich nicht, genau.
Tim, kann ich bitte dein Trikot quasi haben? Ich bin dein größter Fan.
Ja, genau, so quasi. Und es war halt einfach, auch als ich Felix Hiller unten gesehen habe und dann Marco Hiller und die Jungs mich dann, oder Steges, Nick Wurian und halt die Jungs, die ich auch alle noch kannte, mich dann so am Zaun gesehen haben, die auch alle gesagt, der Berzel, der hat doch einen an der Latte, der hat doch nicht mal alle an der Latte, weißt du? Und aber es war ein wunderschönes Erlebnis, hat richtig Spaß gemacht und ja, ich bin gerne bereit, das auch öfter noch zu machen.
Gab es die Gelegenheit, nach dem Spiel noch eben mit Marco Hiller und Co. Nochmal in einem ruhigen Moment sich nochmal auszutauschen oder war da die Zeit gar nicht mehr dafür?
Nee, wir haben am Zaun haben wir kurz gesprochen, aber halt mehr so über das Übliche, wie geht's, alles gut, Familie, alles gut und wie ist die Situation, einfach so mal kurz die Hard Facts, einfach Facts abgeklappert und ja, Hilles wollte sein Trikot nicht hergeben, weil er Angst hatte vor Steges. Aber eins hat gereicht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie ist denn der Draht so grundsätzlich noch nach München? Also hast du zu Marco Hiller und Co. Da noch regelmäßig Kontakt, eine Standleitung? Gibt es vielleicht sogar noch eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr euch regelmäßig austauscht?
Das jetzt nicht mehr. Also eine WhatsApp-Gruppe gibt es nicht mehr. Aber natürlich hat man so zum einen oder anderen immer mal wieder Kontakt. Viel Kontakt habe ich noch zu Olli Bär, dem also ehemaliger Co-Trainer. Oder mit Molly habe ich noch Kontakt, mit Tim ab und zu. Ja, und halt dann so dieses Übliche über Instagram, wenn man dann halt sich mal sieht und ein bisschen schreibt. Aber ansonsten sind ja auch nicht mehr ganz so viele von den Jungs da, mit denen ich mit denen ich noch gespielt habe, weil sich ja dann doch einiges geändert hat da.
Es hat sich tatsächlich wirklich einiges getan. Wir haben im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen. Beim letzten Stammtischbesuch von dir, das war gerade die Übergangsphase von Michael Köllner zu Maurizio Jokobacz. Das war das Intermezzo von Günter Gorenzel auf der Trainerbank. Und seitdem, ja, hat sich wirklich einiges getan bei 60 München. Wie gesagt, 60 jetzt
denke ich gerettet. Gern zurück an die Zeit.
Ja, natürlich.
Wir denken, mit Gorenzel als Trainer, ja, fand ich auch super.
Also, die hat auf alle Fälle Spuren hinterlassen. Ich glaube, so können wir das stehen lassen. 60 ist gerettet und man definitiv sagen kann, man hat einen ersten kleinen Anflug, glaube ich, dessen gesehen, was 60 in der nächsten Saison sein wird, nämlich etwas jünger mit frischen Gesichtern, und dann nennen wir jetzt mal vor allem Lukas Reich und Moritz Bangerter, die beide ihr Startelf-Debüt gegeben haben. Und wie ich finde, dass trotz der Situation, die ja nicht leicht ist, quasi wie so ein Endspielcharakter, das wirklich abgeklärt gespielt haben. Das würde ich jetzt einfach mal hier so in den Raum stellen. Und das macht mir persönlich jetzt ein bisschen Mut, weil das sind wieder Identifikationen, es können Identifikationsstifter sein. Das sind welche, die ihre Chance auch nutzen wollen, die dann aber auch in jungen Jahren, finde ich, schon so ein bisschen das Potenzial dann auch haben, so den Löwen-Fan wieder so ein bisschen näher ranzuziehen. Wie seht ihr das? Oder Aaron, fangen wir vielleicht bei dir an.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt ja lange auch einfach mal keinen Fußball geguckt. Also es war jetzt, sage ich jetzt mal, seit dem einen Jahr vielleicht der zweite oder dritte Stadionbesuch mal wieder. Und die Spiele, die ich dann so zwischendurch mal von Löwen gesehen habe, ja, muss ich sagen, hat mir oft so einfach diese Emotion gefehlt und das, was der Fan einfach bei 60 München sehen will, diese Identifikation und dieses Reinhauen für den Verein, auch wenn am Ende vielleicht gar nicht das gewünschte Ergebnis bei rumkommt. Aber ich glaube, am wichtigsten ist den Leuten, um eben Identifikation zu schaffen und auch irgendwo eine Identifikationsfigur zu werden, dass der Wille und die Bereitschaft und die Gier einfach da ist, sich für diesen Verein den Arsch aufzureißen. Und da muss ich sagen, so von dem Standpunkt, den ich jetzt hatte, jetzt sage ich jetzt mal über diese Saison, der sicherlich nicht nah dran war, sondern eher sehr, sehr weit weg war, muss ich sagen, hat mir da im Großen und Ganzen so ein bisschen diese Emotionalität und auch diese Gier und diese Geilheit für diesen Verein zu spielen gefehlt. Und das Gefühl hatte ich auch ein bisschen so nach dem Abpfiff, so, ey, ihr habt den Klassenerhalt geschafft nach so einer durchwachsenen Saison. Da war für mich zu wenig Freude, zu wenig Last, die abgefallen ist. Also, weiß nicht, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr Emotion auch einfach gewünscht.
Wie ging es
dir, Alex? Wir haben ja vor zwei Folgen schon drüber gesprochen. Ich glaube, es ist zwei Wochen her. Irgendwas muss ja passiert sein in den letzten Wochen. Wir haben das Spiel gegen Regensburg gehabt mit einer extrem starken Leistung gegen den damals amtierenden Tabellenführer. Dann ein, naja, schon etwas durchwachsenes Spiel gegen Saarbrücken mit spätem Ausgleich. Und dann ist es ja komplett abgerissen. Da gab es zwei absolute Nichtleistungen. Und da muss meiner Meinung nach irgendwas passiert sein. Entweder ist wie 2017 vielen gesagt worden, wir planen nicht mehr mit euch, wir steigen gar nicht erst mehr in Vertragsverhandlungen ein, sucht euch einen neuen Verein. Möglicherweise ein Teil der Erklärung. Also diese fehlende Emotion, die war jetzt gegen Essen vielleicht gar nicht so, aber in den zwei Spielen davor sehr stark zu spüren und auffällig. Also da meiner Theorie nach muss da irgendwas passiert sein, wir wissen es nicht, aber ja, es hat ein bisschen an 2017 erinnert, Gott sei Dank ist es nicht so ausgegangen, aber ja, umso besser, dass jetzt gerade ein Michael Glück, den ich da rausheben möchte, als Führungsspieler vorangehen. Michael Glück ist ein absoluter Newcomer, vor der Saison hätten wir das nicht gedacht, aber der war meiner Meinung nach der beste Mann auf dem Platz. Stabilisator, neben dem eigentlich erfahrenen Jesper Verlaat, eigentlich der Abwehrchef in diesem Spiel. Also man könnte sagen, 60 hatte mehr Glück als Verlaat in diesem Spiel, um einen kurzen Wortwitz reinzubringen. Aber der ist für mich so das Sinnbild des neuen 60. Und Bangerter und Reich und wie sie alle heißen, können da mitgezogen werden mit Glück als Vorbild und als Vorreiter der neuen jungen Löwen.
Wenn er bleibt, das ist halt jetzt die große Frage, ja. Weil Ich glaube, es würde 60 gut tun, es würde ihm wahrscheinlich auch gut tun, aber es ist auch klar, er gehört halt zu der Kategorie Spieler, die Tafelsilber sind, die dir halt auch ein bisschen Geld in die Kasse spülen können. Bin da gespannt nach Saisonende. Eigentlich wäre es super, wenn du quasi auch um diesen Glücksfall für 60 tatsächlich auch so ein bisschen weiter neu aufbauen kannst, weil es werden viele junge Spieler dazukommen. Es werden ein paar Externe auch dazukommen. In erster Linie wird sich die Mannschaft sehr verjüngen. Ich persönlich sehe aber da diesen Faktor der Identifikation, der wird wahrscheinlich wieder stärker sein. Dadurch, wenn du einige aus der Jugend hochziehst, ich habe auch, und da bin ich der festen Überzeugung, dass sich das im Löwenkosmos nicht verändert hat, wenn dieser Identifikationsfaktor, dieser Reinwerffaktor, dieses ich versuche alles, da verzeiht der Löwenfan sehr, sehr viel, wenn das Wappen auf dem Trikot mit Stolz und mit Kampfgeist getragen wird. Ich glaube, ich kann mich an keinen jungen Spieler erinnern, der, wenn er reingekommen ist, nicht vollen Support gehabt hat und auch viel, viel Welpenschutz ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So dieses, dem wird was verziehen, wenn er es versucht. Und ich glaube, dass das auf der emotionalen Ebene für nächstes Jahr tatsächlich ein Joker sein kann, weil die Fans, das Löwenumfeld eben weiß, das ist dann was Neues, das ist was Junges, das ist etwas, ein zartes Pflänzchen, wo man dann auch so ein bisschen Geduld vielleicht haben muss, ist meine große Hoffnung, dass das funktioniert. Aber vor allem der Faktor Identifikation, glaube ich, ist eine ganz große Geschichte. Was, Anja, wie siehst du das? Ich
sehe das immer, bisschen. Also ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, dass es nicht funktioniert, wie du es dir vorstellst, wenn es zu viele Junge sind. Weil wenn es zu viele Junge sind, dann ist der erste Gedanke, den du außen hast, ah ja, okay, wir spielen jetzt einfach die Nummer gegen den Abstieg. Das heißt nicht, dass die Jungen das nicht reißen können oder so. Aber in der Regel ist es ja im Mannschaftssport so, du hast zwei Drittel gestandene Spieler mindestens, die Jungen führen können. Und so kann sich ein Drittel junge Spieler super schnell entwickeln in der Regel. Wenn ich das jetzt mit Hälfte, Hälfte, sagen wir mal blöd daher, dann werden sich die Jungen nicht mehr so schnell entwickeln. Die Last auf die Jungen wird größer. Und du hast keine Eckpfeiler unbedingt mehr, die dir das Spiel vielleicht auch mal retten müssen. Weil der Junge muss es dir nicht retten. Der darf ja die Fehler machen. Aber es kann, aus meiner Sicht kann es halt überhand nehmen und gefährlich werden.
Aber braucht es diesen ganz großen Anteil an erfahrenen Spielern oder reichen ein paar, die eine Mannschaft führen? Ich würde da gar nicht so dass da mehr als 50% erfahrene Spieler dabei sein müssen, sehe ich gar nicht. Ich glaube, wenn es ein paar gibt, die auch im Krisenmodus funktionieren und die Jungen da mitziehen können, dann reicht es aus meiner Sicht. Und nochmal zurück, Thema Identifikation. Ist natürlich auch das größte Argument in den Vertragsverhandlungen jetzt mit Michael Glück oder Odo Takba und wie sie alle heißen. Du kannst sagen, du bekommst deine Zeit bei 60, gleichzeitig kannst du aber in ganz jungen Jahren schon eine Führungsrolle übernehmen. Michael Glück ist 20, Odo Takba ist 18, weiß ich jetzt gar nicht. Du kannst den verkaufen, du bleibst bei uns und du bist gesetzt nächste Saison. Das zieht dann, glaube ich, bei manchen zumindest schon mehr als ein Angebot eines Zweitligisten, wo du aber weißt, dass du erstmal auf der Bank sitzen wirst. Ist vielleicht ein naiver Blick.
Ich finde auch, sorry Alex, dass ich da reingrätsche, aber ja? ich habe da einfach dafür bin ich zu sehr noch Sportler und noch zu sehr in anderen Ligen aktiv, aber ich kann nicht vor der Vorbereitung zu jemandem sagen, du bist gesetzt. Eine Vorbereitung gibt für mich oft den letzten Ausschlag. Und wenn ich es ihm davor schon, also ich kann irgendwie verpacken, ich rechne damit, dass du gesetzt bist, aber wir werden auf der Position das und das noch machen und die Vorbereitung ist ausschlaggebend. Aber ich kann es ihm nicht hundertprozentig in Vertragsverhandlungen versprechen. Das glaube ich geht nicht.
Nee, das wirst du auch so im Regelfall eigentlich auch nicht erleben. Im Szenario, so wie Flo sich das ausmalt, hört sich das auch alles plausibel und auch gut an. Ich glaube halt einfach, was so ein bisschen das Problem ist, du hast bei 60 immer eine Erwartungshaltung. Egal, ob du mit 100% jungen Spielern reingehst oder mit 50-50 oder mit nur Erfahrenen. Also egal, wie du es in der Regel machst, eine Erwartungshaltung entsteht bei so einem Traditionsverein einfach immer. Und das kann zum einen Fluch und Segen zugleich sein, weil du natürlich mit vielen jungen und wirklich erfahrenen Eckpfeilern. Also das müssen wirklich erfahrene Spieler sein, die jegliche Situation auch schon mal erlebt haben, beziehungsweise vielleicht auch schon mal bei einem Club gespielt haben, wo es auch mal ein bisschen unruhiger zugegangen ist, dann kann das auch ganz positiv enden und du hast einfach viel, viel weniger Druck auf die Mannschaft. Das ist das, was ja Flo quasi damit sich erhofft oder sich so ein bisschen ausgemalt hat. Aber das Ganze kann halt auch ganz schnell, wenn das mal, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Spieltage mal nicht so läuft, dann verzeihen das die Fans vielleicht noch, aber lass das mal 10 bis 15 Spieltage nicht laufen, dann werden die Fans auch unruhiger irgendwann. Mhm. Und dann hast du halt nur deine, ich sag mal, 4, 5 Eckpfeiler und den Rest junge Spieler, die vielleicht aus der Jugend kommen oder sowas auch noch nie miterlebt haben. Und dann ist das oftmals auch für junge Spieler natürlich eine größere Herausforderung, wie wenn du jetzt spielst, keine Ahnung, bei irgendeinem Verein, wo du halt einfach nicht so viel Zuschauer hast, einen kleineren Verein hast, weniger Erwartungshaltung hast, die halt einfach im Prinzip so in der dritten Liga mitspielen. Aber 60 will ja eigentlich immer einer der Big Player sein.
Ein Faktor, den man, wo man sagt, na, Big Player vielleicht nicht, aber 60 ist jetzt ganz offiziell der Drittliga-Dino, die Mannschaft, die am längsten in der dritten Liga spielt. 60 wird in der kommenden Saison seine 7. Spielzeit in der dritten Liga angehen, ist damit am längsten dabei, weil Halle ja abgestiegen ist. Die waren 12 Jahre am Stück in der dritten Liga. Also ein ja unrühmlicher Titel tatsächlich. Zeigt aber für mich auch, wenn du in Anführungszeichen mit dann erst 7 Jahren, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt, wie schnell du in dieser sich so schnell veränderten dritten Liga dann zum Inventar gehören kannst. Zeigt einerseits, dass in dieser Liga alles möglich ist, allerdings im positiven wie im negativen Sinn.
Und der Drittliga, der Drittliga-Dino heißt 60, der Zweitliga-Dino heißt HSV, logischerweise, aber wie heißt der Erstliga-Dino?
Topmöller. Ja, eigentlich nur
Topmöller? Kennst du?
Ja, Klaus oder Dino? Oh, jetzt kommt
Der hat ein bisschen
gebraucht. Oh, der hat ein bisschen gebraucht.
Ja, es ist spät.
Ah, es ist Montagabend, genau, haben wir vielleicht noch nicht gesagt, es ist Montagabend, der 13. Mai um 21.10 Uhr jetzt, das ist halt einfach stark. Stark, Alex. Kann man nicht anders sagen.
Ich bin nicht stolz also drauf.
Liga, das, ja. Nein, alles gut. Nee, aber ich glaube, das ist einer der Sätze, die wir an diesem Stammtisch schon wahrscheinlich am häufigsten gesagt haben. Diese dritte Liga ist irrsinnig, in vielerlei Hinsicht. Hoffen mal, dass es 60 dann in absehbarer Zeit vielleicht doch mal, jetzt fange ich auch damit an, in absehbarer Zeit vielleicht dann doch mal nach oben hinfort zieht. Am liebsten halt mit Basisarbeit, wirklich stabil aufgebaut, aber ich glaube, da werden wir nachher noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Das ist bei 60 nicht so ganz einfach und da erzählen wir euch nichts Neues. Lasst uns vielleicht mal den Gesamtblick auf diese dritte Liga werfen, denn bis auf eine Entscheidung ist die dritte Liga tatsächlich durch. Wir gratulieren nochmal dem SSV Ulm zum Durchmarsch. Das ist einfach nur irrsinnig. Und beinahe hätten wir auch schon Preußen-Münster zum Durchmarsch gratulieren können. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass gleich zwei Teams, zwei Aufsteiger direkt durchmarschieren. Es kann ja passieren. Münster muss in Anführungszeichen nur am letzten Spieltag Regensburg hinter sich lassen. Das ist also die letzte Entscheidung, die wirklich offen ist. Ulm ist durch. Es entscheidet sich zwischen Münster und Regensburg, wer in die Relegation geht und wer direkt aufsteigt, während unten alle Absteiger feststehen mit Halle, Duisburg, Lübeck und Freiburg. 2 Halle ja jetzt am vergangenen Wochenende sicher abgestiegen. Ich glaube, am wehesten tut dem gesamten Stammtisch hier der MSV Duisburg. Das ist eine ganz, ganz fiese Nummer, dass dieser Verein jetzt in die Viertklassigkeit stürzt. Und ich glaube, am besten einordnen kann es tatsächlich von uns Aaron. Du bist ein Westkindl, sage ich jetzt einmal. Der MSV Duisburg ist im erweiterten Umfeld bei dir. Ich glaube, das ist schon eine Wunde, die da jetzt da entsteht.
Ja, gut, ich habe da jetzt, dass ich hier bei uns jetzt nicht so viel mitbekomme. Wir sind da eher jetzt im Hype, weil Dortmund die Champions League hoffentlich holt. Aber natürlich kriegt man das in Duisburg nicht auch mit. Ich muss aber ehrlich sagen, es überrascht mich nicht, weil das hat sich angedeutet über die letzten, ich sage mal, über die letzten 4, 5 Jahre, war das eher immer so ein Abwärtstrend, wo man sich dann immer doch dann doch nochmal so gerettet hat. Aber eher schlecht als recht, so ein bisschen. Und ja, ich glaube, das war halt dann jetzt am Ende des Tages auch irgendwo dann abzusehen, dass dieser Punkt irgendwann kommen wird. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir da nicht drüber sprechen. MSV Duisburg hat nichts in der 4. Liga zu suchen. Also da sprechen wir eher drum, dass es eher auch wieder 2 Ligen nach oben gehen muss, wie dass es jetzt in die Viertklassigkeit geht. Aber auch da, glaube ich, ist es halt im Vereinsumfeld, beziehungsweise im Verein ist man sich vielleicht nicht in allen Hinsichten komplett grün, und deshalb, ja, gibt's dann halt, das wirkt sich dann halt am Ende des Tages auch irgendwo auf eine Mannschaft aus.
Geht runter in die Regionalliga West. Du hast in der Regionalliga West gespielt. Das ist nicht so einfach, da wieder rauszukommen. In der Regionalliga West, du hast ja viele zweite Mannschaften von den großen Westclubs, und dann hast du halt so ein paar alte Traditionsvereine. Ich nenne jetzt einfach mal Rot-Weiß Oberhausen, die du ja persönlich ganz gut kennst. Ich nenne den Wuppertaler SV. Das ist, also gehört für mich auch zu den stärksten Regionalligen, und da wieder rauszukommen, das ist nicht mal so nebenbei gemacht.
Ja, glaube ich auch. Du hast halt hier oben, gerade so im Ruhrgebiet, sage ich mal, hast du halt viele Vereine, wo der Fußball halt auch noch brutal gelebt wird. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Leute, die geben ihr letztes Hemd und ihr letztes Geld für diese Vereine. Und das ist teilweise in Wuppertal, in Essen, in Oberhausen, also um jetzt einfach mal hier so ein paar zu nennen, Duisburg. Also da gibt es einfach genug. Oder Wattenscheid ist auch so ein Beispiel. Also die sind ja gefühlt mausetot, aber da gibt es immer noch genug Leute, die tragen da gefühlt ihr ganzes Geld hin. Ja, es ist aus der Regionalliga West, glaube ich, schon sehr sportlich, weil du halt eine sehr hohe Dichte an Qualität auch hast. Wobei man ja auch sagen muss, wenn man sich das rückblickend anguckt, über die letzten Jahre jetzt einfach mal, sind aus der Regionalliga Bayern, haben sich im Prinzip durch die Relegation immer am meisten durchgesetzt. Und aus dem Westen kam relativ, oder Westen hatte sogar immer einen direkten Aufsteiger, glaube ich sogar.
Also Südwesten. Südwesten, glaube ich, hatte.
Also Südwesten war da, glaube ich, mit dem festen Platz. Ja. Aber der Westen, ich sage mal so, ich hatte oftmals das Gefühl, dass die Westaufsteiger auch immer so ein bisschen gebraucht haben, um sich so richtig zu akklimatisieren in der 3. Liga. Das war zumindest mein Eindruck.
Außer jetzt Preußen Münster, die machen es jetzt sehr gut, wobei man da ja auch irgendwo ein gutes Fundament schon immer auch hatte und ja auch schon drittklassig war.
Und die sich halt über Jahre auch entwickelt haben, die am Trainer festgehalten haben, trotz Nichtaufstiegen, die manchmal dramatisch zustande gekommen sind, aber die haben den Weg weiterverfolgt und werden jetzt belohnt.
Ja.
Ist schon. Wie gesagt, wenn es wirklich so kommen sollte, dass 2 Aufsteiger durchmarschieren, das wäre schon historisch. Und dann muss man sich auch fragen, was in Dresden passiert ist und was in Regensburg passiert ist. Die waren eigentlich, zur Halbzeit hat jeder gesagt, ja gut, die
ersten. Ja, aber da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Du kannst natürlich als Aufsteiger viel befreiter aufspielen in so einer Situation. Weil wenn es nicht klappt, naja, dann wirst guter Vierter, guter Fünfter. Und Regensburg und Dresden sind von den Standorten her natürlich schon eher auf 2. Liga ausgelegt. Also vor allem Dresden. Da ist der Druck natürlich ein anderer. Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt.
Müssen und können. Da liegt der Unterschied.
Ja.
Das ist, und das wirkt sich am Ende auch, und wenn es nur unterbewusst ist, wirkt sich sowas auch auf eine Mannschaft aus.
Ja, und die Länge, wie sie sich kennen. Der Verlass, der auf die anderen da ist. Die sind schon aufgestiegen. Die kommen mit Rückenwind.
Ja, klar.
Haben nichts zu verlieren. Und dann wissen sie, hinter mir steht schon noch einer, der grätscht in dem Notfall um, wenn bei mir was schief geht.
Ich sag mal, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl Gefühl, es gibt ja diesen schönen Satz, eine Mannschaft, also du hast die gesamte Mannschaft ist mehr als die Summe der Einzelteile. Ne? Also das kann viel, dieses Gemeinschaftsgefühl kann viel, vielleicht auch fehlende Qualität wegnehmen. Und den Rückenwind hatten sie, und ich sag auch, ich glaube einfach, dass ein SSV Ulm und ein Preußen Münster über die letzten schweißtreibenden Jahre in den unteren Ligen, vor allem auch in Ulm, wo man sich nochmal besonnen hat, wo man nochmal sich klargemacht hat, wer sind wir, was wollen wir, was können wir, eine eigene Identität schaffen, und dass sich das erstmal festigen muss, und dass die haben selber nicht damit gerechnet, dass es so funktioniert. Hm. Aber du siehst, was möglich ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die, und dann machen wir jetzt vielleicht wieder den Sprung zurück nach Giesing, die bei 60 ja einfach ein bisschen anders sind. Das ist so. Und die machen es definitiv nicht leichter. Und Fakt ist, es geht in der neuen Saison wieder in der dritten Liga zur Sache. Das ist erstmal gut, dass man die Klasse gehalten hat. Sowas wie der DFB-Pokal auch mal wieder gut getan. Der ist ja meilenweit verpasst worden. Müssen wir uns mit abfinden. Was allerdings bestehen bleibt, ist, dass 60 relativ teure Tickets hat. Es sind am heutigen Montag sind die Preise für die Dauerkartenpreise für das nächste Jahr verkündet worden. Und während die Stehplätze stabil bleiben bei 285 Euro, werden wahrscheinlich im deutschen Profifußball weiterhin zu den teuersten gehören, wird es in der Stehhalle teurer, von 575 Euro auf 625 Euro und auf der Haupttribüne von 600 auf 650. Das sind schon nochmal ordentliche Preissteigerungen. Man darf es natürlich, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Vergleichen, aber ich sage jetzt einmal mal, in der Saison 17-18, dieser Regionalliga-Saison, da hat die Westkurven-Dauerkarte für ein Nichtmitglied damals 199 Euro gekostet, die Stehhalle 315, die Haupttribüne 340. Das ist 7 Jahre her. Das sind ganz schöne Sprünge, die da gemacht wurden. Ja, damals war es vierte Liga. Klar, überhaupt kein Thema. Aber 60 zu gucken ist nicht günstig. Liegt dann natürlich auch so ein bisschen an der Wirtschaftlichkeit von Grünwalder Stadion, so ehrlich muss man sein. Es wird nächstes Jahr übrigens auch so sein, in dieser Saison hatte 60 11.700 Dauerkarten. Im nächsten Jahr sollen aber nur noch 10.500 Stück verkauft werden, so 1.200 weniger. Böse Zungen würden jetzt sagen, die neuen Preise werden dafür sorgen, dass du diese 1.200 weniger verkaufst und mehr in den Tagesverkauf gehen. Aber es ist schon viel Geld. Das muss man, glaube ich, deutlich sagen. Aber ja, du musst ja, auch ein böser Satz, aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es richtig weh tut. Möchte ich einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ob wir da großartig drüber diskutieren können. Schön ist es nicht. Aber ich glaube, es wird nicht anders zu finanzieren sein.
Es ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren, würde ein Wurstbaron aus dem Großraum München sagen.
Ja, ich glaube halt auch auf der einen Seite ist es halt auch, ja, die Begeisterung 60 München ist halt immer noch da und die wird auch weiterhin so sein, und im Prinzip kann man sich sicher sein, dass es genug Leute gibt, die diesen Preis bezahlen.
Ja, das ist am Ende doch so.
Nachfrage.
Kostet so viel mehr, aber für 60 zahle ich es.
Genau.
Ja.
Das ist ja mein Wochenende. Da treffe ich doch alle meine Freunde.
Es ist eine Flucht aus dem
Zeit
Alltag.
Miteinander. Also du zahlst ja nicht nur 60, du zahlst ja... Die Maßbier im Bierzelt kostet auch so viel, weil da ist so Band und alles mit drin. Und so ist es doch im Grünwalder Stadion auch. Da kommen deine Freunde und die kommen und das. Du zahlst für alles.
Du zahlst für das Ambiente, du Event. Zahlst das Erlebnis. Du zahlst eigentlich ja. Das Erlebnis, du zahlst das Löwenkui, sage ich jetzt einmal.
Ja, genau. Deinen schönen Nachmittag.
Und trotzdem kann ich wirklich die verstehen, die jetzt sagen, ja, wie viel sollen wir denn noch zahlen? Also ich kann das schon nachvollziehen. Es wird genügend geben, die es weiterhin tun, die es vielleicht auch mit Murren tun, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, okay, ich kann es halt jetzt nicht mehr. Ich kann es dann auch nachvollziehen. Und die wird es auch geben.
Definitiv.
Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr euer erstes Trikot bekommen habt? Also ich noch ziemlich genau. Ich war ein kleiner Bub, wahrscheinlich so 5 oder 6 Jahre alt. Und meine Begeisterung für die Löwen, die begann da gerade so richtig zu wachsen. Und ich wollte das unbedingt der ganzen Welt zeigen. Aber ein neues Trikot, das kam für meine Eltern nicht in Frage, weil ich war gerade im Wachstum logischerweise und nach ein paar Monaten, spätestens Jahren, würde mir das Trikot ja sowieso nicht mehr passen. Also musste eine andere Lösung her und wir waren dann eines Tages in einem Second-Hand-Laden für Kindermode und da sah ich dieses hellblaue Löwentrikot. Vorne drauf Löwenbräu, hinten leider nichts. Trotzdem war das für mich wie Weihnachten. Aber der Flock musste natürlich sein. Martin Max Nummer 9. Das hatte ich mir ausgesucht, mein großer Held damals. Und meine Eltern haben mir diesen Wunsch erfüllt in einem kleinen Sportladen, den es ja schon lange nicht mehr gibt, seit vielen Jahren. Vielleicht auch zu Recht, denn der Flock war sehr dick, sehr schwer und ja überhaupt nicht originalgetreu, sah dem überhaupt nicht ähnlich. Ich habe das Trikot trotzdem geliebt und halte es sogar noch heute in Ehren. Ich weiß genau, wo es ist und ja, vielleicht werde ich das irgendwann mal weitervererben. Mal schauen. Einen zweiten Flock-Fail habe ich auch noch erlebt, beziehungsweise für den habe ich irgendwann selbst gesorgt, vor einigen Jahren. Es war der Start in die Saison 2007-2008. 60 hatte da gerade 6-2 in Augsburg gewonnen. Viele werden sich erinnern. 3 Tore, Antonio Di Salvo. Und nach ja, Jahren des Leidens war für mein 12-jähriges Ich klar, das wird die Saison. Und ich war voller Euphorie. Und ich hatte damals noch das Trikot aus der Saison. Nach dem Abstieg müsste das gewesen sein mit B-Win auf der Brust, beziehungsweise mit gar nichts auf der Brust. B-Win durfte dann ja nicht Sponsor sein. Also hatte ich ein komplett nacktes Trikot. Vorne nichts drauf, hinten nichts drauf. Sehr trostlos und passte eben gar nicht zu diesem furiosen Saisonstart. Also was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand zum Edding gegriffen und mit ja, eigener Hand, mit eigener Sauklaue die Salvo und die Nummer 9 drauf gekritzelt. Eine Vollkatastrophe. Ich habe das Trikot nie wieder angezogen. Es war ja, komplett entstellt. Was ich damit sagen will, wenn ihr Flocks braucht, lasst die Finger vom Edding und auch von irgendwelchen dubiosen Hinterhof-Shops. Vertraut auf die Experten, wie auf unseren heutigen Partner Textiltheater. Das Dachauer Unternehmen bedruckt und bestickt Textilien für Firmen, Vereine und auch für Events. Und die Experten der Firma haben 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der textilen Veredelung. Davon profitieren zum Beispiel Handwerksbetriebe beim Bedrucken und Besticken von Arbeitskleidung, aber eben auch Fußballmannschaften oder andere Sportmannschaften. Es muss ja nicht immer Fußball sein. Unter www.textiltheater.com findet ihr alle weiteren Infos und Kontaktdaten für Anfragen. Und das Beste, es kommt jetzt noch, denn wenn ihr dabei den Code BERGFEST18 angibt, BERGFEST18, bekommt ihr 18% auf eure gesamte Bestellung. Den Link zur Seite, den gibt es auch in den Shownotes.
Aber dann lass uns da gar nicht mehr großartig weiter drüber reden. Also Fakt ist, da wird sich etwas tun. Kleiner Sideblick, was sich auch tun wird, und zwar am kommenden Freitag, die offizielle Eröffnung von Bamboleo, dem neuen Vereinsheim in der Tegernseer Landstraße. Endlich kann man sagen, die offizielle Eröffnung, Freitag, 17. Mai um 17 Uhr, da dann die große Eröffnung. Und ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Tolle Sache, tolle neue Location, gut gelegen, kleines Aushängeschild, mitten im Herzen von Giesing, nur ein Steinwurf vom Grünwalder Stadion entfernt. Aaron, ich glaube, du hast in deiner Münchner Zeit ja auch das Areal rund ums Grünwalder Stadion kennengelernt, mit den Borzen, mit den Leuten, den Originalen, die es da einfach gibt. Wenn 60 ein Vereinsheim hätte sich erträumen können, dann genau dort mittendrin, glaube ich. Ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, muss ich. Also klar, ich habe die ganzen Borzen und Leute und so weiter natürlich auch alle irgendwo kennengelernt und habe auch damals nach dem Aufstieg sicherlich in der einen oder anderen auch mal das eine Bier mitgenascht. Aber das war ja damals als Spieler so auch im Prinzip gar nicht so wirklich möglich. Also ich muss auch jetzt ehrlich sagen, einfach dieses Erlebnis jetzt am Wochenende als Fan ins Stadion zu gehen und einfach mit seinen Freunden auch mal ein paar Bier zu trinken und auch mit den Fans, die dann mit einem zusammen ein Bier trinken wollten, war auch einfach mal ein schönes Gefühl. Und man kann das Leben auch, ich sage mal, außerhalb einer Profisportkarriere einfach auch genießen. Und das war jetzt über einen ganz langen Zeitraum einfach bei mir so nicht möglich. Natürlich weiß jeder, dass ich auch die Feste auch mal so gefeiert habe, wie sie gefallen sind. Aber das ist natürlich jetzt einfach ein bisschen befreiter auch.
Klingt so, als hättest du den Fußball auch auf diese Art und Weise nochmal neu oder nochmal anders lieben gelernt.
Jein, also ich habe einfach eine andere Sicht auch bekommen, eine andere Perspektive auf den Fußball. Und deshalb war es für mich auch persönlich einfach mal wichtig, mal ein bisschen wegzukommen von dem Ganzen, von dieser, ja, ich würde es jetzt einfach so rückblickend sagen, von dieser Fußballblase einfach mal so ein bisschen Abstand zu nehmen und einfach mal so eine Draufsicht zu haben auf viele Situationen, wo ich jetzt im Nachhinein, also fußballübergreifend, über manche Situationen, wo ich als Spieler gesagt hätte, ja, ist ganz klar, jetzt hier sitze und einen Kopf schüttel, weil ich denke, hä, das kann doch so nicht passieren. Und das war auch mit der Punkt, warum ich letztes Jahr dann gesagt habe, für mich ist jetzt dann mehr oder minder Schluss. Ich hatte dann, habe ja nie offiziell so wirklich meine Karriere jetzt beendet, aber hatte eigentlich für mich so den Entschluss gefasst, dass die Art, wie der Fußball sich so entwickelt hat und wie da teilweise auch agiert und reagiert wird, einfach nicht mehr den Werten so entspricht, wie ich das kenne und wie ich das lebe. Und ja, man muss ja nur in die Vergangenheit gucken, und da gab es mal so ein, zwei Sätze, nice to have und solche Sachen. Das sind alles so Faktoren, die da sicherlich über die Zeit auch mit reingespielt haben, und die sich dann über die Jahre eigentlich immer nur, also es wurde im Prinzip immer mehr, dass Werte nicht mehr so gelebt wurden, wie man sich das eigentlich wünscht, oder gerade so dieser Charaktertyp, der immer gesucht wird. Also jeder Trainer und jedes Team sucht eigentlich so einen Mentalitätsspieler. Ja, aber hast du dann so einen, dann willst du ihn doch irgendwie nicht. Und weil der könnte ja auch mal den Mund aufmachen, wenn es mal nicht so läuft. Und ja, deshalb war es für mich gut, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber ich merke natürlich auch so, ich bin Sportler durch und durch und habe viel erlebt in meinem Leben und auch in meiner Karriere. Und super, super viele schöne Erlebnisse, die ich gar nicht missen wollen würde. Aber jetzt natürlich kitzelt es auch wieder irgendwo ein bisschen. Und ja, ich werde sicherlich dem Sport irgendwie erhalten bleiben, in welcher Position oder Situation auch immer. Aber muss man jetzt einfach mal schauen, was die Zukunft auch bringt.
Dann lass uns gerne doch mal den Schwenker gleich mal zu dir rüber machen. Wir haben nachher noch ein kleines Löwenthema, wo wir vielleicht nochmal kurz auch nochmal drüber schwatzen können. Aber du hast es gerade so wunderschön übergeleitet zu deiner Situation, als wir vor, wie gesagt, ein bisschen mehr als einem Jahr das letzte Mal hier zusammengesessen sind, da war das Thema schaffe, Häusle baue, würde der Schwabe wahrscheinlich sagen. Da wart ihr, glaube ich, gerade noch so im finalen Einzug schön langsam in euer neues Heim. Also wer uns auf YouTube zuguckt, sieht, ihr habt es euch schon schön gemacht, gerade ist Gartenarbeit angesagt. Da glaube ich, das ist das nächste große Ziel bei euch. Du bist in Oer Erkenschwick, hast du ja vorhin schon gesagt, jetzt heimisch geworden. Als wir gesprochen hatten, warst du gerade frisch bei RWO eingestiegen, bei Rot-Weiß Oberhausen. Das hat sich dann so ergeben, dass du dann über den Sommer hinaus nicht geblieben bist. Seit Sommer 2023 bist du jetzt vereinslos. Du hast vorhin jetzt schon so durchklingen lassen. Offiziell ist kein Karriereende, aber eigentlich so im Hinterkopf ist eigentlich der Gedanke, wahrscheinlich nicht mehr höherklassig. Und deswegen die wichtige Frage tatsächlich auch, und erstmal kommt es vielleicht auch ein bisschen spät, aber wie geht's dir in dem neuen Leben jetzt? Was machst du denn jetzt? Hast du schon eine neue Berufung gefunden?
Ja, also mit meinem Wechsel nach Oberhausen war eigentlich zu diesem Zeitpunkt für mich auch schon kurze Zeit, beziehungsweise eigentlich mit diesem Wechsel schon klar, dass das Thema für mich im Sommer auch in Oberhausen zu Ende ist. Das kann ich jetzt so im Nachhinein sagen. Im Prinzip wollte ich diesen Schritt schon gar nicht mehr gehen, habe es aber dann einfach gemacht, weil ich dachte, komm, ich schaue einfach mal, vielleicht macht es doch noch mal ein bisschen Bock und so. Aber ja, ich war, habe da für mich in dem Moment auch vielleicht schon abgeschlossen gehabt. Und ja, zudem kam halt auch die Situation mit dem Haus. Natürlich, da ist auch viel, viel Stress. Wir sind jetzt vor 2,5 Wochen sind wir jetzt final eingezogen. Also es ist auch hier drin noch einiges zu tun, aber wir kämpfen an allen Fronten und deswegen wollen wir natürlich auch für die Kinder außen jetzt soweit alles auch mal richtig schön machen. Und ja, Berufung war jetzt so im letzten Jahr, sage ich jetzt mal, natürlich auch einfach mal viel Zeit auch mit der Familie zu genießen, die Kinder einfach auch groß werden zu sehen und dann natürlich parallel der Hausbau. Und ich bin auch über einen ehemaligen Kollegen oder Mitspieler dazu gekommen, dass ich, weil ich mich mit dem Hausbauthema beschäftigt hat, natürlich auch über PV-Anlagen mich belesen oder informiert hatte. Und ja, so bin ich dazu gekommen, weil der in seinem Team auch noch jemand gesucht hat. Er gesagt hat, Aaron, du bist doch so ein Typ, den können wir eigentlich im Prinzip auf alle Leute loslassen. Du kommst mit allen Leuten gut klar, du kannst dich ausdrücken, du siehst auch nicht ganz scheiße aus. Wie wäre es? Hast du nicht Bock, das bisschen zu machen? Und im ersten Moment dachte ich so, hä, okay, was ganz anderes. Aber im zweiten Moment war das genau das Richtige, einfach mal in eine ganz, ganz andere Richtung zu laufen, um einfach mal zu sehen, wie läuft das da draußen in der Welt überhaupt? Was passiert da? Weil du hast halt einfach als Fußballer, und ich würde sagen, ich habe schon länger und schon öfter auch mal über den Horizont hinausgeblickt oder war jemand, der auch darüber hinausblicken konnte. Aber du hast trotzdem so deine Sicht als Spieler und diese heile Welt immer, und das wird schon und das geht schon. Und deswegen war es für mich, glaube ich, ganz gut, einfach mal was ganz, ganz anderes zu machen. Plötzlich bei Leuten zu Hause am Tisch zu sitzen und denen zu sagen, es wäre gut, wenn sie die und die Photovoltaikanlage aufs Dach bauen. Und selbst da war es dann lustigerweise so, gerade hier so im Raum Richtung Münster, habe ich tatsächlich 2, 3 Kunden gehabt, wo ich mich vorgestellt habe und schon gemerkt habe, so, der guckt so komisch. Und als ich dann meine Visitenkarte oder sowas gegeben habe, die mich dann darauf angesprochen haben, Entschuldigung, jetzt muss ich Sie fragen, haben Sie mal Fußball gespielt? Sind Sie dieser Aaron Berzel? Und ich dachte so, ja, das kann ja nicht sein. Also gab es wirklich viele Fußballfans, die mich dann auch tatsächlich so als Mensch noch erkannt haben. Und das hat natürlich dann auch Spaß gemacht, waren super entspannte Gespräche. Und ja, das ist jetzt das, was ich aktuell halt auch noch so mache. Und ja, muss man jetzt sehen, wo der Weg hingeht. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich interessiere mich ja nach wie vor für Sport. Und ja, da wird sich sicherlich die ein oder andere Sache noch ergeben und im Hintergrund schon vielleicht auch vorbereitet werden.
Das heißt aber, du sagst bewusst Sport und nicht Fußball. Das könnte auch in eine andere Richtung gehen.
Ja, also es wird jetzt, glaube ich, kein Handball und wahrscheinlich auch kein Reiten oder sowas, obwohl hier in der Gegend sehr viel Reitsport betrieben wird und meine Frau ja selbst auch noch ein Pferd hat. Die guckt gerade schon böse. Aber nein, ich denke, wenn, dann ist es wahrscheinlich irgendwas Fußballnahes auf jeden Fall.
Also sowas wie Trainerschein oder so, wäre das ein Thema?
Nein. Weil kann ich ganz, ganz einfach erklären, das ist das Gleiche in Grün. Nur du bist noch früher der Idiot.
Jetzt muss ich nochmal journalistisch nachbauen. Fußballnah heißt, es ist ein Ball am Fuß im Spiel. Ob das jetzt auf Rasen ist oder auf einem anderen Untergrund, sei mal dahingestellt. Oder wie muss man das verstehen? Es gibt ja da mittlerweile so Ligen, die in der Halle auch gespielt werden, wo auch einige Ex-Löwen dabei sind. Wäre das was?
Habe ich tatsächlich auch mehrmals die Anfrage bekommen, da auch mitzuspielen. Habe ich mich ein bisschen vorgedrückt, weil ich meinen Fitnesszustand nicht wirklich einschätzen konnte und mir da keine Blöße geben wollte. Deswegen bin ich ja jetzt auch wieder ein bisschen am Sport machen. Zum einen einfach, um den Körper wieder ein bisschen in Schwung zu bringen und das ein oder andere Kilo auch mal wieder abzunehmen. Nein, aber grundsätzlich geht's schon um Fußball, denke ich, wenn ich was mache. Ob es dann jetzt, was du angesprochen hast, die Baller League ist oder ob es irgendwo bei einem Verein ist oder irgendwo übergeordneter oder so, das muss man dann einfach sehen, aber es soll schon in Richtung Fußball gehen, ja.
Wir sehen Aaron Bärz wahrscheinlich demnächst irgendwie bei Prime oder The Zone als Experten oder so.
Habe ich keine Anfrage, leider.
dann musst du halt einfach regelmäßig hier bei uns
sein. Für die nächste
sein.
Anfrage der Baller League.
Ja, vielleicht.
Könnte sein.
Sag mal so, wenn du dich über Fußball austauschst, an unserem Tisch hier ist immer ein Plätzchen für dich frei.
Das freut also, mich. Ich komme auch gerne zu euch. Also ich glaube, das merkt man auch, dass es mir einfach auch Spaß macht. Und ja, wir haben ja auch immer ein gutes Thema und von daher gerne jederzeit.
Das werden wir auf alle Fälle auch so beibehalten. Wenn wir jetzt nochmal den kleinen Sprung zurück nach München machen. Es ist wie gesagt Montagabend. Heute hat sich jemand gemeldet, der sich zuletzt in der AZ mit dem großen Interview gemeldet hatte. Jetzt hat er sich auf seinen Social Media Kanälen gemeldet. Das ist Hasan Ismail. Man kann es, glaube ich, drüber. Wir werden jetzt hier nicht ins Detail gehen und alles hier durchexerzieren. Erstens wegen der Zeit und zweitens, weil die Stimmung gerade hier so gut am Stammtisch ist. Nur es ganz totschweigen, glaube ich, würde nichts bringen. Man kann es, glaube ich, so überschreiben. Es ist ein Rundumschlag nochmal zum Saisonende, nachdem sportlich alles durch ist. Es geht gegen V-Vertreter, es geht gegen die Pläne der Geschäftsführung, das ist, glaube ich, so dieses große Thema und der klare Hinweis bei der Mitgliederversammlung, bei der Verwaltungsratswahl, doch bitte die Opposition zu wählen. Wie gesagt, wir wollen es nicht durchexerzieren. Ich sag mal so, es war ein bisschen zu erwarten, dass sowas wahrscheinlich am Saisonende kommen wird. Das Ganze ist neu an der Geschichte ist, Hasan Ismail hat jetzt mittlerweile ein LinkedIn-Profil. Ich weiß nicht, warum man da auch noch aktiv werden muss, aber gut. Wahrscheinlich, um einen weiteren Kanal noch zu haben, wo man seine Meinung kundtun kann. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich glaube auch, dass das Thema mit der Verwaltungsratswahl bis zur Versammlung letztendlich am 16. Juni, das wird jetzt das bestimmende Löwenthema sein. Dann wird sich auch entscheiden, in welche Richtung es weitergehen wird. Aaron, wir haben vorher schon gesagt, wollen da jetzt gar nicht so tief reingehen. Du warst jetzt auch so ein bisschen, hast uns ja gerade erzählt, hast dich so ein bisschen vom aktiven Sport so ein bisschen zurückgezogen, bist nochmal emotional in den Löwenkosmos eingetaucht in Essen. Aber das Wertvolle an sich ist ja jetzt eigentlich, du kennst 60, du kennst die Gemengelage, du hast es jahrelang hautnah erlebt, jetzt hast du ein bisschen die Distanz dazu. Wenn du jetzt von dieser mittlerweile ein bisschen distanzierteren Position da drauf guckst, welches Bild zeichnet sich für dich von 60 München?
Ja, es ist schwer zu sagen. Natürlich habe ich jetzt irgendwo einen Blick auf die Situation und bin nicht mehr in der Situation. Aber also ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt wirklich Sachlage ist, beziehungsweise was da jetzt intern irgendwie gerade los ist. Das Einzige, was ich zur Vergangenheit noch sagen kann, was mich sehr getroffen hat, persönlich auch, ist das mit Hans Sitzberger, weil ich Hans Sitzberger immer als sehr aufrichtigen, ehrlichen und sehr, sehr offenen Menschen kennengelernt habe und ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm hatte. Das hat mich persönlich einfach auch getroffen. Auch da keine Ahnung, wie, was, wo, aber das war einfach für mich persönlich irgendwo ein Schlag, weil der für mich auch irgendwie dazugehört. Und zu der Situation mit EV, Hasan Ismail oder dem ganzen Konstrukt, wenn ich es jetzt so von außen ganz objektiv betrachten müsste, dann würde ich sagen, es geht nicht mit und es geht nicht ohne. So, das ist so, ja. Eigentlich will man kann aber nicht, der andere will auch, kann aber auch nicht. Also das ist so ein mitgehangen, mitgefangen für beide Situationen oder für beide Parteien. Und deswegen, man muss einfach irgendwie einen Konsens finden, der für beide Parteien irgendwie passt. Weil du wirst es wahrscheinlich, und das ist, sind jetzt einfach irgendwelche Prognosen, du wirst es nicht schaffen, dich als Hasan Ismail vom e.V. zu lösen, und du wirst es auch nicht schaffen, als e.V. dich von Hasan Ismail zu lösen. Deswegen, du musst irgendwo eine Basis finden, auf der du kommunizierst, auf der du dich auf Augenhöhe triffst und das Beste für den Verein willst. Und ich glaube, das ist beide Seiten oder das ist beidseitig das Ziel irgendwo, aber man findet halt einfach keine hundertprozentige Gesprächsgrundlage, um das sich einfach mal wirklich, ja, ich sag's einfach, um einfach mal offen und ehrlich wie Männer die Eier auf den Tisch zu legen.
Ich sag mal, wir haben einmal gesehen, was, wenn es sportlich läuft, dann schafft das zumindest mal den Burgfrieden, der dann aber natürlich sehr wackelig ist. Das haben wir erlebt. Also es eine gewisse Konstanz gab, wo es dann, wo du dich dem Aufstieg angenähert hast. Aber als dann der große Wackler kam, sind halt die Risse wieder zutage getreten. Es wird ein Thema sein, was uns noch ganz, ganz lang begleitet. Wie gesagt, wir wollen da heute gar nicht so in die Tiefe reingehen, weil es ist einfach ganz, ist eigentlich auch ganz ehrlich, es ist ein viel zu schöner Stammtisch heute, als dass wir da jetzt irgendwie noch irgendwas so aufreißen wollen.
Aber was mich Aaron tatsächlich interessieren würde aus Profifußballersicht, wie sehr bedingt das eine das andere? Also wirkt sich, was in der Vorstandsetage, was im Verein passiert, wirkt sich das tatsächlich so stark auf die Mannschaft aus? Oder ist es teilweise, ist jetzt hart formuliert, aber ist es manchmal sogar ein Alibi, wenn es nicht läuft, zu sagen, ja, in diesem Verein, wo es immer unruhig ist, da können wir sportlich ja gar keinen Erfolg haben. Also man kann sich auch als Mannschaft sehr leicht dahinter verstecken.
Gebe ich dir recht, man kann sich da schon hinter verstecken, aber also wenn ich jetzt den Vergleich einfach mal ziehe von 60 München zum SC Verl oder Viktoria Köln, da kommen halt gewisse Themen einfach gar nicht auf. Und es wird definitiv immer in der Kabine auch über sowas gesprochen, weil natürlich du in München der Medienlandschaft mit 4, 5 großen Zeitungen, dann Boulevard, der sowieso noch dazukommt, hast du natürlich auch viel, viel mehr Augenmerk darauf und du kommst gar nicht drum rum. Aber ob da jetzt einmal in der, ich sage jetzt mal, in der Westfälischen Zeitung der Fridolin, was weiß ich, was reingeschrieben hat, so, das hast du halt einfach auch gar nicht mitbekommen. Aber das wird halt in München dann einfach auch heißer gekocht. Deswegen gebe ich dir recht, auf der einen Seite, klar, kann man sich da auch als Mannschaft irgendwo, wenn es mal nicht so läuft, so ein bisschen hinter verstecken. Jetzt nicht als vorgeschobenes Alibi, aber es ist auch so, dass das unterbewusst natürlich jeden Spieler irgendwo auch betrifft, weil man kann natürlich auch nie genau wissen, was passiert. Und das war zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Zeit bei Türkgücü zurückgucke, wo ich sicherlich von Anfang an oder wo wir zu Hause uns klar war, was da passieren wird über kurz oder lang. Aber auch dann, als es dann zum ersten Mal hieß, ja, der Investor ist weg, ja, dann machst du dir natürlich Gedanken und dann wirkt das unterbewusst natürlich irgendwo auf dich ein. Und deshalb ist die richtige Antwort auf die Frage jetzt von dir vielleicht eher so ein Jein, würde ich jetzt mal sagen.
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es lässt sich immer wieder darauf zurückführen, 60 ist in einer ganz, ganz speziellen Situation, einer einzigartigen Situation eigentlich. Und deswegen haben es halt Emporkömmlinge wie zum Beispiel ein SSV Ulm sportlich vielleicht nochmal ein bisschen leichter. Weil da die Gemengenlage einfach ein bisschen eine andere ist. Bevor wir jetzt langsam sich auf die Zielgerade einbiegen, Aaron, wie sehr oder wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir dich zeitnah auch mal wieder bei einem Löwen-Heimspiel vielleicht sogar mal sehen in Giesing?
Ja, das steht wirklich auf der Agenda. Ich würde es am liebsten gerne schaffen, zu einem Wiesenheimspiel, weil dann kann man natürlich auch mehrere Sachen miteinander verbinden.
Ich habe mir gedacht, dass diese Antwort kommt, wirklich.
Ja, und also ich sag's mal so, an Einladungen und an Leuten, die gesagt haben, komm, wenn du kommst, wir haben immer Karten, daran soll es dann scheitern. Aber schlicht und ergreifend ist es aktuell auch einfach die Zeit, weil wir halt einfach auch viel Zeit jetzt in den Hausbau gesteckt haben und auch einfach Zeit für die Familie und auch mal für meine Brüder, meine Eltern, einfach auch mal Sachen gemacht haben, die man jetzt die letzten Jahre einfach nicht machen konnte. Oder wir sind einfach mal in Ferien, in Urlaub gefahren, was einfach unvorstellbar war die letzten 15 Jahre. Und deshalb war es da jetzt die letzte Zeit ein bisschen schwieriger, beziehungsweise auch aus dem Grund, weil ich ja gesagt hatte, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber es steht ganz, ganz weit oben, auch endlich mal wieder ans Grünwalder zu kommen und am besten eigentlich so für 3 Spiele, weil dann kann man einmal wieder auf die Haupttribüne, einmal in die Stehhalle, einmal in die Westkurve. Dann hat man so den Rundumschlag einmal geschafft und erlebt einfach nochmal so alles, einfach alle Szenarien und ja, das wäre so ein bisschen oder ist, sage ich mal, so ein bisschen mein Ziel jetzt vielleicht auch für die kommende Saison. Und ja, schauen wir mal, ob ich das so hinkriege.
19 Heimspiele wird es geben. Also 19 Chancen für dich. Und während der Wiesn vielleicht maximal 2. Kommt darauf an, wie gut es der DFB mit dem Löwenspielplan dann so hat. Das werden wir dann.
Ich gebe dir aber den Tipp, da du das ja noch nie quasi als Fußballfan gemacht hast, sondern nur als Spieler, du solltest nicht vor dem Spiel auf die Wiesn gehen, weil sonst gehst du nicht mehr zum Spiel.
Ja, wenn, dann würde ich auch erst zum Spiel gehen und dann danach direkt weiter auf die Wiesn.
Ja, aber ich hätte dir zugetraut, du gehst davor und danach.
Den Tag davor vielleicht, ja.
ja Freitagabend, dann Samstag früher Nachmittag, ja,
schon machbar. Also kann ich ja jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das habe ich zur aktiven Zeit auch schon mal geschafft. Und da war morgens um 10 Training.
ja.
Dann läufst du es halt gleich raus, gell?
Eben, da schwitzt so ein bisschen mehr und das war dann ein bisschen auffällig, aber es hat immer gut geklappt.
In München hat damit auch keiner gerechnet, dass da vielleicht einer über die Wiesn strabanzt am Vortag.
Natürlich nicht.
Ja, der Biro hat's, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gewusst.
Dann gab es noch die Zusatzrunde wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Wunderbar. Meine Lieben, damit, glaube ich, sind wir am Ziel angekommen, dieses Stammtisches mit der Nummer, schauen wir mal nach, 146. Aaron, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du mal wieder spontan hier vorbeigeguckt hast. Hat uns sehr, sehr gefreut. Können wir ja auch ganz offen sagen, das war eine Mail, glaube ich, Alex. Und Aaron hat gesagt, ja, bin wieder dabei. Freut uns sehr. Vielen Dank nochmal.
Gerne, gerne, jederzeit. Ich habe es ja gerade gesagt, auch danke an euch für die erneute Anfrage. Das zeigt ja auch irgendwie, dass es mit mir Spaß macht oder dass es mit mir auch immer irgendwie Gesprächsbedarf gibt. Und von daher jederzeit gerne wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht auch demnächst mal persönlich, wenn ihr hier hoch in den Westen kommt oder ich mal wieder runter in den Süden, dann kriegen wir das bestimmt irgendwie hin.
Und die Anja kann bestimmt in Sachen Wiesnreporterin dann auch noch ein bisschen was klar machen.
Ja, das ist gar kein Problem. Wir machen dann einfach den Live-Podcast davor.
Oh, das wäre. Also wenn wir wirklich an einem Wiesentisch sitzen würden und in der Mitte ein Mikrofon.
Das wird eine technische Herausforderung. Wenn wir das
schneiden müssten. Eine technische Herausforderung, ich glaube, da müsste man, glaube ich, einige schneiden. Ja. Aber gut, können wir dann, wenn es soweit kommt, nochmal eruieren. Wollen wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Abonniert diesen Podcast, abonniert uns gerne auf YouTube, empfehlt uns weiter. Sternebewertungen freuen uns, je höher, desto besser. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's auch über die Sommerpause, auch wenn noch ein Spiel ist, aber das kann man ja, glaube ich, schon mal sagen, bleibt's auch bis dahin und über alle Zeit löwenslang weiß-blau wie der Aaron. Macht es gut. Bis bald beim Giesinger Bergfest. Servus.